GmbH ohne Führung? Undenkbar? Nein. Nur wenige Gesellschafter bzw. Geschäftsführer treffen Vorkehrungen für den Notfall. Doch was tun, wenn das Unternehmen plötzlich ohne handlungsfähigen Geschäftsführer dasteht? Im inhabergeführten Mittelstand mit nur einem Geschäftsführer kann dies rasch existenzbedrohlich werden und hinterlässt den Angehörigen eine ganze Reihe an Aufgaben. Wie man dies umschiffen kann, darum geht es in diesem Podcast. Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Taxiert, Ihrem Podcast der DHPG. Und ein herzliches Willkommen im neuen Jahr auch dir, lieber Andreas.
Ja, lieber Benno, herzlich willkommen auch dir. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gestartet.
Ja, bin ich. Und ich denke, Andreas, bei der Gelegenheit dürfen wir auch allen unseren Hörerinnen und Hörern noch ein frohes und glückliches neues Jahr und viel Erfolg und viel Gesundheit in 2024 wünschen. Andreas, worüber wollen wir heute sprechen?
Ja, lieber Benno, wir reden ja häufig oder fast immer über Situationen, die für das Unternehmen ganz besonders sind. Also von der Gründung bis hin zu herausragenden Momenten wie Unternehmensnachfolge, Verkauf, Umstrukturierung etc. Heute wollen wir uns beschäftigen mit einer ganz dramatischen Situation für die Gesellschaft, nämlich was passiert eigentlich, wenn der Geschäftsführer ausfällt? Hier stellen sich ganz besondere Fragestellungen. A, wie geht's eigentlich weiter? Wer kann hier kurzfristig agieren für die Gesellschaft? Aber wer hat auch Informationen über das Alltagsgeschäft, sodass es eben einigermaßen normal weitergehen kann, was sowieso schon nicht normal ist in der Situation, wenn der Geschäftsführer, wenn eine der Schlüsselfiguren des Unternehmens überraschenderweise ausfällt. Wir wollen uns heute nur am Rande beschäftigen. Wie sieht das eigentlich aus mit der Abgrenzung zu Unternehmensnachfolge, also der nachhaltigen Planung, der bewussten Planung auch von Gesellschafterübergang? Wir wollen uns nur am Rande unterhalten über den privaten Bereich des Gesellschafter-Gesellschafter-Geschäftsführers. Also was muss er eigentlich tun, um in seinem privaten Bereich für Ordnung zu sorgen, für den absoluten Ernstfall?
Ja, also ich denke, es ist eine ganz gute Anknüpfung an unsere letzte Folge, Andreas, als wir uns mit dem Thema Unternehmensnachfolge beschäftigt haben, also vor allen Dingen mit der planvollen Übergabe von Vermögen und von Verantwortung im Unternehmen. Und heute geht es, glaube ich, darum, vor allen Dingen den ungeplanten Fall zu planen, zumindest mal vorauszudenken, zu antizipieren und dafür, soweit das überhaupt möglich ist, Vorbereitungen und Vorkehrungen zu treffen.
Genau, aber wir sind wieder nicht alleine heute.
Und das klingt für mich erstmal nach einer guten Nachricht, weil sich das Thema ziemlich juristisch anhört. Und deswegen bin ich mal wieder sehr dankbar für den heutigen Experten. Deswegen dürfen wir ganz herzlich heute bei uns begrüßen Sebastian Brinkmann. Hallo Sebastian.
Hallo Benno, hallo Andreas.
Hallo Sebastian.
Ja, wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Nicht nur heute bei uns im Podcast-Studio, sondern insgesamt bei uns, bei der DHPG. Das betone ich deswegen, weil du zumindest in der DHPG-Familie in gewisser Weise ein Neuzugang bist, so wie alle deine Kollegen in Krefeld und in unseren neuen Standorten im Süden Deutschlands. Sebastian ist Rechtsanwalt und Steuerberater seit 2020 in Krefeld und mit den Kollegen und Kolleginnen aus Krefeld seit 1.10. letzten Jahres ganz offiziell Teil der DHPG. Auch in diesem Sinne nochmal ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid und es macht großen Spaß mit euch, das kann man schon jetzt sagen.
Das kann ich nur zurückgeben und ich glaube, da kann ich nicht nur für mich sprechen. Vielen Dank.
Sehr schön. Und du persönlich beschäftigst dich im Schwerpunkt mit Unternehmensnachfolge und zwar sowohl von der rechtlichen als auch von der steuerlichen Seite. Andreas, ich erkenne da gewisse Parallelen zu deinem Tätigkeitsfeld. Von daher, glaube ich, seid ihr perfekte Gesprächspartner heute und ich werde mich entspannt zurücklehnen und ein bisschen euch lauschen. Und promoviert hast du, Sebastian, zum Thema Erbschaftssteuerrecht. Das wird leider heute nicht unbedingt im Fokus stehen. Wir werden es vielleicht mal am Rande streifen. Aber Erbschaftssteuerrecht haben wir ja auch sehr intensiv beim letzten Mal gemeinsam mit Klaus Altendorf behandelt.
Ja, ich habe es schon gesagt, diese Sondersituation, diese sehr ungeplante Situation für eine Gesellschaft ist herausfordernd. Und da ist auch in besonderer Weise dann regelmäßig auch der Berater gefordert.
Natürlich beschäftigt sich keiner gerne mit Krankheit oder sogar mit dem eigenen Tod. Aber oft genug war ich in meiner Berufstätigkeit schon als Notfallhilfe unterwegs. Dann kommt's auf Ruhe und das notwendige Fachwissen an, um Angehörigen und Mitarbeitenden Stabilität zu vermitteln. Aber ganz ehrlich, eigentlich muss es so nicht laufen.
Ja, Sebastian, wir haben ja gerade von der Kollegin ein bisschen was über die menschliche Komponente, das Psychologische in solchen Situationen gehört. Bevor wir darauf noch näher eingehen, vielleicht starten wir mal mit Informationen und Daten, die für die Fortführung eines Unternehmens von elementarer Bedeutung sind. Und Andreas hat es ja in seinem Intro schon mal angedeutet. Wir wollen auch darüber sprechen, kurz darüber sprechen, wie sichergestellt wird, dass solche Kerninformationen, solche wesentlichen Daten für das Unternehmen, existenzielle Daten, unabhängig von der Person des Unternehmers, des Gesellschafters, des Geschäftsführers, allen Personen im Unternehmen zur Verfügung stehen, die das Unternehmen in einer solchen Notsituation fortführen und fortführen müssen. Vielleicht kannst du aus deiner Praxis mal berichten, welche Fälle dort passieren oder du schon gesehen hast.
Ja, Benno, vielen Dank, sehr gerne. Genau, denn wir reden im Folgenden ja maßgeblich über den Geschäftsführer und oder den Gesellschafter-Geschäftsführer. Vielleicht noch kurz dazu, wir werden im Folgenden immer wieder so ein bisschen abgrenzen müssen, weil wir ja die Sondersituation haben, wenn wir einen Gesellschafter-Geschäftsführer haben, dann fällt eben nicht nur der Geschäftsführer aus, sondern dann fällt auch gleichzeitig die Person aus, die Gesellschafterrechte ausüben kann und die gegebenenfalls noch mehr Wissen hat. Ja, der erste Punkt, Benno, du hast ihn schon angesprochen, Thema Wissenssammlung und Wissensweitergabe. Das ist jetzt kein unbedingt juristischer Punkt, aber dennoch in der Praxis sehr, sehr, sehr bedeutsam. Der Geschäftsführer, der Gesellschafter-Geschäftsführer sollte sich immer mal fragen, über wie viel Wissen verfüge ich als Person eigentlich exklusiv? Das ist mir persönlich erst Ende letzten Jahres passiert. Der Ehemann war Gesellschafter, Geschäftsführer einer GmbH und Co. KG und verstarb dann. Testamentarisch hatte er seine Ehefrau als Alleinerbin eingesetzt. Das heißt, sie rückte ins Unternehmen nach. Und ja, da habe ich tatsächlich die Situation vorgefunden, dass die Ehepartnerin nichts, aber auch wirklich gar nichts über das Unternehmen wusste. Und von der einen auf der anderen Sekunde ist sie aber in der Verantwortung, ein Unternehmen zu führen. Ja, wie endete das? Ich bin selber hingefahren und habe mit der Mandantin zusammen und mit den Kindern zusammen wirklich im Tresor und in den Aktenschränken eben nach Grundlagendokumenten gesucht, damit man eben auch diesen ganzen Fall professionell und zügig abwickeln kann. Das heißt, ich saß da, habe Gesellschaftsverträge gesucht, habe Grundbuchauszüge gesucht und das stellt einen dann in so einer Situation auch einfach vor wahnsinnige Herausforderungen und es ist teilweise auch einfach schade, denn wir reden ja über Fälle, die besonders sind, die aber auch traurig sind, wenn es der lange Krankenhausaufenthalt oder der Tod ist. Und deswegen wird manchmal auch durch so eine unvorbereitete Situation den Angehörigen auch ein bisschen die Zeit der Trauer genommen. Und deswegen möchte ich eigentlich jeden dazu ermutigen, einmal zu sagen, wie eingangs schon gesagt, welches Wissen habe ich eigentlich exklusiv? Und dieses Wissen sollte ich vielleicht irgendwo niederlegen. Nicht ohne Grund stellen tatsächlich wirklich auch viele berufsständische Einrichtungen zum Beispiel sogenannte Notfallordner oder Vorsorgeordner zur Verfügung. Das gibt schon mal so einen kleinen Leitfaden, an was für Sachen man da eigentlich denken sollte.
Und häufig sind es ja nicht nur die Verträge und Grundbuchauszüge und die Versicherungspolicen, also wirklich die Verträge, bei denen wir uns dann auch eher zu Hause fühlen tatsächlich, sondern häufig geht es ja auch um das Herrschaftswissen des Geschäftsleiters. Wie sind eigentlich die Konditionen mit unseren wichtigen Lieferanten und Kunden? Wer hat eigentlich das Wissen um die besondere Rezeptur für bestimmte Produkte, die wir herstellen? Und häufig sind die Informationen im Unternehmen vielleicht auch sogar noch irgendwo und nicht nur im Kopf des Geschäftsführers. Aber die Kunst ist es dann zu wissen, ja, mit wem muss ich eigentlich reden?
Genau, ganz wichtiger Punkt. Also man kann es vielleicht auch noch ein bisschen weiter ausdifferenzieren. Man kann sagen, wenn ich ein etwas größeres Unternehmen habe, dann kann ich mal unterstellen, dass der Leiter Einkauf über dieses Themengebiet Bescheid weiß, dort die Unterlagen hat. Der Leiter Vertrieb hat vielleicht die Kundenaufträge, Personal hat die ganzen Arbeitsverträge. Aber wenn wir schon eine Stufe kleiner mal gehen in den Unternehmen, ist nicht jeder dieser Posten besetzt. Und dann sind vielleicht auch gerade die Dinge, die wichtig sind, die verbleiben dann ja typischerweise beim Geschäftsführer. Und deswegen, genau, geht es im Prinzip darum, wie du schon gesagt hast, ne, welche Patente hat das Unternehmen vielleicht, welche Geschmacksmuster und muss ich vielleicht in den nächsten Tagen noch Angebote rausschicken? Das sind alles so Dinge, die man irgendwo vermerken sollte. Vielleicht an der Stelle auch nochmal der Hinweis, es ist natürlich auch so, ich kann jetzt nicht einfach all diese Sachen zusammentragen und die, sage ich mal, in die obere Schublade in meinem Schreibtisch legen, denn damit erstelle ich ja auch eine ordentliche Datensammlung über mein Unternehmen. Und da sind sicherlich auch viele sensible Daten drin. Deswegen muss man sich dann natürlich auch Gedanken machen, wo stelle ich einen sicheren Ort her? Und vor allen Dingen muss ich mir Gedanken machen, wer weiß, dass diese Informationen an diesem konkreten Ort abgelegt sind. Deswegen, und das Thema wird uns auch noch weiter in dieser Podcast-Folge begleiten, fußt das Ganze natürlich auch immer darauf, dass ich Personen in meinem Unternehmen haben muss oder erarbeiten muss, zu denen ich ein großes Vertrauensverhältnis aufbaue. Denn das ist auch ein Bestandteil der Hilfe in einer Notsituation, dass ich eben auf Personen zurückgreifen kann, denen ich vertraue, vertraut habe und die dann eben auf dieses Wissen zugreifen können.
Ich glaube, das leitet sehr gut über diese erste Phase der reinen Informationsbeschaffung. Also wo finde ich was, wer weiß was etc. Aus dieser Phase heraus muss ich dann ja ziemlich schnell auch sehen, dass das Unternehmen handlungsfähig bleibt, also auch rechtlich handlungsfähig bleibt. Also wer darf eigentlich die Überweisung unterschreiben, wer darf eigentlich ein Angebot unterschreiben etc. Also wer darf handeln für die Gesellschaft? Und da, das ist eher tatsächlich ein juristisches Thema. Vielleicht kannst du uns da mitnehmen, ein Stück weit auf die Reise.
Ja, klar, absolut, sehr gerne. Wir gehen einfach mal aus von dem Fall, der uns, glaube ich, hier einfach in Deutschland am häufigsten begegnet. Wir haben eine GmbH und wir haben einen Geschäftsführer. Und dieser Geschäftsführer, der verstirbt jetzt oder fällt ins Koma oder hat einen langen Krankenhausaufenthalt, was auch immer. Jetzt müssen wir das ein bisschen weiter durchdeklinieren, weil es natürlich verschiedene Fälle gibt. Jetzt haben wir, Geschäftsführer ist nicht mehr handlungsfähig, aber wir haben einen handlungsfähigen Gesellschafter. Das erleichtert uns die Situation schon mal, denn was muss der Gesellschafter tun, damit die Gesellschaft nicht in die Führungslosigkeit rutscht? Er ist natürlich auch verpflichtet, einen neuen Geschäftsführer zu bestellen. Das Gute ist, mit Fassung des Gesellschafterbeschlusses, der privatschriftlich gefasst werden kann, ist der neue Geschäftsführer auch sofort bestellt. Die Eintragung im Handelsregister ist dann nur noch deklaratorisch, sodass diese Situation, auch wenn sie eilig und besonders ist, relativ schnell eingefangen werden kann. Eingangs hatte ich aber auch schon gesagt oder hatten wir auch schon herausgearbeitet, es ist eine Sache, wenn der Geschäftsführer ausfällt. Es ist eine andere Situation, wenn der Gesellschafter Geschäftsführer ausfällt. Denn dann fällt auch in einem ersten Schritt die Person aus, die eben verpflichtet ist, den neuen Geschäftsführer zu bestellen. Gehen wir jetzt hier mal davon aus, dass der Gesellschafter zwar ausgefallen ist, aber dass der Erbe bekannt ist. Dann rückt natürlich auch der Erbe oder die Erben in die Verpflichtung ein, einen neuen Geschäftsführer zu bestimmen. Hier können wir allerdings noch auf ein tatsächlich auch juristisches Sonderproblem stoßen. Es gibt nämlich die sogenannte Gesellschafterliste. Das kann man sich ganz einfach vorstellen. Im Handelsregister ist wirklich zu jeder Kapitalgesellschaft die sogenannte Gesellschafterliste hinterlegt. Und da steht drin, prozentual, wer wie an dieser Gesellschaft beteiligt ist. Jetzt ist es aber auch so, im Verhältnis zur Gesellschaft gilt der als Gesellschafter, der dort eingetragen ist. Das heißt, der Erbe steht noch nicht in dieser Liste drin und gilt somit nicht als Gesellschafter. Das heißt, er kann auch erstmal formal keinen neuen Geschäftsführer bestellen. Das heißt, wir haben hier schon eine sehr komische und auch sehr blöde Situation. Da stellt sich schon in der Praxis die Frage, wie lösen wir das denn jetzt? Das ist tatsächlich auch ein Thema, das ist noch nicht vollständig einheitlich gelöst. Es kommen hauptsächlich drei Möglichkeiten in Betracht, wie man dieses Thema löst. Das erste Thema möchte ich nur kurz anreißen, weil wir da später noch zu kommen. Das ist, dass für diesen Fall ein sogenannter Notgeschäftsführer eingesetzt wird. Das ist aber aus meiner Sicht auch die ungünstigste Lösung dieses Problems, weil es auch länger dauert. Die zweite Variante ist, dass man sagt, naja, aber das kann ja nicht Sinn und Zweck dieser Vorschrift sein. Das kann ja nicht gewollt sein, dass diese Situation einfach nicht möglich ist. Und deswegen sagt man, es muss genügen, wenn der Erbe, der in die Gesellschafterstellung einrückt, beispielsweise einen Erbschein oder ein öffentliches Testament vorlegt und dass beispielsweise der Notar das dann überprüft und selber die Gesellschafterliste einreicht oder die Erbin selber die neue Gesellschafterliste einreicht. Das muss man aber auch sagen, hängt natürlich vom Registergericht und vom Notar ab, ob das so mitgetragen wird. Die dritte Variante, die ist die sicherste, die erfordert aber auch wieder eine sorgfältige Vorbereitung. Die sieht nämlich so aus, dass der Gesellschafter vor seinem Ableben noch eine sogenannte postmortale Vollmacht errichtet. Das heißt, diese Vollmacht muss über den Tod hinaus gelten. Und durch diese Vollmacht wird eben der Bevollmächtigte ermächtigt, auch postmortal noch Gesellschafterrechte auszuüben, sodass eben genau diese Problematik durch die Vollmacht umgangen wird. Das ist eigentlich so ein schönes Beispiel, dass man nochmal sieht, wie kann man durch kleine Vorsorge schon eine unangenehme Situation aus der Welt räumen. Der dritte Fall ist, erneut ist der Gesellschafter-Geschäftsführer verstorben. Die Erben sind aber nicht sofort bekannt. Oder sie sind sich einfach uneinig über die Erbenstellung oder über das weitere Vorgehen. Das heißt, es wird in einem ersten Schritt kein neuer Geschäftsführer bestellt. Und dann kann tatsächlich die Situation eintreten, dass die Gesellschaft führungslos wird. Ja, was passiert dann? Also klar ist, dieses Ergebnis kann so nicht stehen bleiben. Wir können nicht einfach eine GmbH ohne Geschäftsführer haben. Dafür gibt es das sogenannte Konstrukt der Notgeschäftsführung. Hierfür ist zunächst mal ein Antrag bei Gericht erforderlich. Stellt sich natürlich schon die Frage, wer stellt eigentlich diesen Antrag? Kann einmal der Gesellschafter stellen? In unserem Fall jetzt vielleicht gerade nicht, wenn die Erben nicht bekannt sind. Aber den Antrag kann auch jeder stellen, dem gegenüber die GmbH Verpflichtungen hat. Das können sein Gläubiger, das kann ein Betriebsrat sein, das kann aber auch eine Behörde sein, Finanzamt beispielsweise. Ist dieser Antrag gestellt, ist dann wiederum das Registergericht in der Pflicht, einen Notgeschäftsführer auszuwählen. Man kann natürlich Vorschläge machen, aber letztendlich entscheidet das Gericht. Das Gericht muss sich da natürlich an den Gesellschaftsvertrag halten, aber wird dann eben einen Notgeschäftsführer einsetzen.
Das heißt, dann kommt jemand ins Unternehmen rein, der eigentlich mit den Gesellschaftern, mit dem Geschäft, mit dem Unternehmen eigentlich gar nichts zu tun hat, sondern echt von außen hineinkommt und das gewerbsmäßig macht.
Das klingt für mich so nach absolutem Kontrollverlust von einem Tag auf den anderen. Also von der totalen Kontrolle durch eine Person, Geschäftsführer, Gesellschafter. Wenn der wegfällt und die Erben nicht handlungsfähig sind oder möglicherweise sogar noch ermittelt werden müssen, der Notgeschäftsführer auf den Plan tritt, die Gesellschafterebene nicht handlungsfähig ist, das ist genau, glaube ich, genau das genaue Gegenteil und das, was unbedingt vermieden werden muss. So klingt es jedenfalls für mich.
Benno, Andreas, völlig richtig. Zumal, wie lange bleibt eigentlich so ein Notgeschäftsführer? Und da muss man auch sagen, es gibt gar keine Frist. Also es ist nicht so, dass dieses Amt nach 6 Monaten ausläuft, sondern der Notgeschäftsführer bleibt dann so lange eingesetzt, bis man wieder im ordentlichen Geschäftsgang einen Geschäftsführer bestellt hat und der im Handelsregister eingetragen ist. Also wie du schon sagst, ein Kontrollverlust, den man so ganz sicher nicht haben möchte.
Ja, und dein Fall war ja gerade, dass die Erben nicht bekannt sind, nicht auffindbar sind. Das heißt, das kann ja auch lange dauern tatsächlich. Also das ist tatsächlich für das Unternehmen existenzgefährdend, aus meiner Erfahrung heraus.
Richtig, gerade auch je spezieller, sage ich mal, das Unternehmen, desto größer die Gefahr der Existenzbedrohung. Ja, völlig richtig.
Also heißt für mich erstmal, der Alleingeschäftsführer ist schon mal per se ein gewisser Risikofaktor, weil es eben nur einen gibt. Heißt das, ein zweiter Geschäftsführer oder mehrere Geschäftsführer ist schon die Lösung? Oder wie verhält sich es mit der Konstellation, ich habe mehr als einen Geschäftsführer?
Genau, also absolut. Wenn man mich jetzt in einer idealen Welt fragen würde, Sebastian, wie soll das gelöst werden, würde ich natürlich auch sagen, stell bitte einen zweiten Geschäftsführer ein, der einzelvertretungsberechtigt ist. Ja, es gibt natürlich Herausforderungen, wenn man jetzt sagt, ich möchte 2 einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer haben. Denn erstmal setzt das voraus, dass ich diese Person an der Hand habe, die ein solches Vertrauen genießt. Aber das setzt natürlich auch voraus, dass ich dem zweiten Geschäftsführer ein marktübliches Geschäftsführergehalt zahle. Und das kann natürlich auch mal ein finanzieller Aspekt sein. Tatsächlich hatten wir letztens den Fall, wir hatten die GmbH mit einem Geschäftsführer. Es war absehbar, weil der Geschäftsführer schon älter war und auch eine längere Krankheit drohte, dass da vielleicht was passiert. Dann haben wir tatsächlich schnell einen zweiten einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt und das passierte gerade noch rechtzeitig. Also das wäre vielleicht so ein Mittelweg, den man machen kann, dass wenn man sieht, oh, da passiert gerade was, dass man dann im Vorfeld noch dazu greift, den zweiten einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer zu bestellen.
Jetzt hast du mehrfach den Hinweis, das Stichwort Einzelvertretungsberechtigung gebracht. Die Alternative wäre ja Gesamtvertretungsberechtigung. Würde das nicht auch schon helfen, zumindest für den Fall, dass der dann auf einmal alleine ist, der bisher zweite Geschäftsführer? Oder wie sieht das in der Situation aus?
Absolut. Also man trifft ja auch häufig in der Praxis an, dass ich, wenn ich 2 Geschäftsführer habe, dass die durchaus gesamtvertretungsberechtigt sind. Genau, und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, was passiert denn, wenn dann einer der Gesamtvertretungsberechtigten ausfällt? Dann bleibt es grundsätzlich bei der angeordneten Gesamtvertretungsberechtigung. Das heißt, ich stelle mir jetzt mal vor, es ist gerade ein großvolumiges Projekt, was beauftragt wird oder was vergeben wird und eigentlich müssen beide Geschäftsführer zeichnen. Dann kann natürlich auch schon mal die Situation eintreten, dass sich dann nochmal der Kunde oder der Lieferant vergewissern möchte, im Handelsregister nachguckt. Der wird sehen, die beiden Geschäftsführer sind gesamtvertretungsberechtigt. Da wird er jedenfalls mal nachfragen, warum dann gegebenenfalls nur einer gezeichnet hat. Deswegen ist in dem Fall auf jeden Fall dazu zu raten, wenn ich so eine Situation habe, dann würde ich wirklich auch zügig als Gesellschafter wieder mich hinsetzen, einen Gesellschafterbeschluss fassen und ganz zügig dem verbleibenden Geschäftsführer Einzelvertretungsbefugnis erteilen, um eben diesen Nachfragen schnell begegnen zu können.
Oder ich muss eben schauen, dass der verstorbene Geschäftsführer aus dem Handelsregister rauskommt, weil dann ist meine normale Vertretungsregelung in der Praxis ja die, dass der einzige Geschäftsführer auch alleine vertreten darf.
Andreas, völlig richtig. Genau, also im Fall des Todes schnell den Verstorbenen raus und im Fall, sage ich mal, vielleicht des längeren Krankenhausaufenthalts oder einfach der Handlungsunfähigkeit Einzelvertretungsbefugnis erteilen. Völlig richtig, ja.
Okay, also das kommt mal der Ideallösung ziemlich nahe. Wenn ich jetzt denjenigen oder diejenige nicht habe im Unternehmen oder nicht finde, der vielleicht auch bereit ist, in die Geschäftsführerstellung zu gehen, damit ist ja auch Verantwortung und im schlimmsten Fall auch Haftung verbunden. Vielleicht gar nicht immer so ganz einfach für jemanden, der eigentlich aus der zweiten Reihe kommt und gar nicht dieselben Einblicke ins Unternehmen hat wie vielleicht der geschäftsführende Gesellschafter. Was gibt es dann für Möglichkeiten außerhalb der Geschäftsführung?
Da sollte man ernsthaft eigentlich über zwei verschiedene Konstrukte nachdenken. Das ist dann die sogenannte rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht, also nicht die Organstellung als Geschäftsführer, sondern eine Stufe drunter. Da gibt es einmal die Prokura, ist sicherlich den meisten bekannt. Was heißt Prokura eigentlich konkret? Prokura wird im Handelsregister eingetragen, das heißt, es hat schon mal eine öffentliche Wirkung. Und tatsächlich ist eine Prokura auch eine sehr weitgehende Vertretungsmacht, also die berechtigt zu allen Geschäften, die der Betrieb irgendeines Handelsgewerbes mit sich bringt. Ausgenommen sind eigentlich wirklich nur die klassischen Grundlagengeschäfte, die dem Geschäftsführer vorbehalten sind. Aber da kann ich schon wirklich viel mit handeln. Und ich kann vor allen Dingen, Benno, wie du es auch gerade schon angedeutet hast, ich kann eine Person an das Amt der Geschäftsführung ranführen. Ich kann ihm mehr Verantwortung geben. Ich kann ihn schon mal erste Sachen im Fall der Einzelprokura alleine zeichnen lassen. Das ist ein schönes probates Mittel, um quasi frühzeitig mit dem Aufbau eines Nachfolgers anzufangen. Zweite Variante ist die sogenannte Handlungsvollmacht. Das ist im Prinzip, könnte man sagen, Prokura Light. Wird nicht im Handelsregister eingetragen und berechtigt zu Geschäften, die der Betrieb dieses ganz konkreten Handelsgewerbes mit sich bringt. Das sind so die beiden Aspekte, wo man sagen kann, wenn ich noch keinen zweiten Geschäftsführer habe oder ihn noch nicht einstellen möchte, dann kann ich jedenfalls mit diesen beiden Konstrukten schon mal anfangen, die Leute heranzuführen.
Vielleicht noch eine kleine Ergänzung aus meiner Praxis. Da bin ich gebranntes Kind. Ein Mandant von mir, ein Unternehmen, war in so einer Situation einmal nicht mehr in der Lage, schon die Löhne, die gezahlt werden mussten, zu zahlen, weil keiner Bankvollmacht hatte, außer dem Geschäftsführer, der ausgefallen war. Und das bekomme ich dann neben Prokura und Handlungsvollmacht natürlich dadurch in den Griff, dass irgendjemand Bankvollmacht hat oder Online-Banking machen kann für das Unternehmen.
Ja, Andreas, ganz wichtiger Punkt, gut, dass du es noch angesprochen hast. Es ist auch häufig so, dass insbesondere bei großvolumigen Banktransaktionen, dass dann tatsächlich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung vereinbart ist und ja, denknotwendigerweise ist der zweite Faktor der Geschäftsführer, der freigibt. Wenn der dann aber ausfällt und ich diese Zahlung einfach nicht freigeben kann, dann haben wir auch schon binnen Minuten ein richtig großes Problem teilweise. Und deswegen, das ist so ein Punkt, der betrifft sowohl den Fall, sage ich mal, Datensammlung, als auch den Fall Vorsorgetreffen, nämlich für solche Fälle mit den Banken sprechen, gegebenenfalls einfach einen anderen Mechanismus schon vorsehen. Absolut.
Ja, das hört sich jetzt für mich so an. Das sind alles Themen, die, glaube ich, lösbar sind, wenn man rechtzeitig drüber nachdenkt, wenn man sie antizipiert. Und trotzdem geht es natürlich darum, wenn der Fall eintritt, möglichst wenig Zeit zu verlieren. Sprich, die Pläne, die da sind, die Gedanken, die sich jemand gemacht hat, müssen ja auch im Unternehmen kommuniziert werden. Gibt es dafür eine Art Best Practice aus deiner Sicht?
Tja, tatsächlich erleben wir in der Praxis, dass das häufig gescheut wird. Und das ist teilweise noch ein Problem. Also wir weisen ja auch häufiger in unserer Funktion als Berater darauf hin, es muss Vorsorge getroffen werden und kommuniziert das auch. Und das, ich erlebe, dass das einfach noch zu wenig passiert. Und deswegen kann man wirklich nur dazu raten, sich dazu durchzuringen und das zu machen. Es hängt natürlich auch damit zusammen, das ist einfach ein unangenehmes Thema und man möchte auch nicht gerne drüber sprechen. Aber Notfalllösungen sollten kommuniziert werden. Genauso wie überall die Brandschutztüren gekennzeichnet sind, sollte man auch die Notfalllösung fürs Unternehmen kommunizieren, auch wenn es unangenehm ist.
Ja, wunderbar. Wir haben bis jetzt ja gesprochen, vor allen Dingen auch über die Geschäftsführerposition. Also wie geht das mit dem Unternehmen weiter, wenn der Geschäftsführer ausfällt? Wir haben jetzt auch ein paar Mal schon das beleuchtet. Wie sieht es aus, wenn der Geschäftsführer auch Gesellschafter ist? Aber das, was wir gerade für den Geschäftsführer besprochen haben, das gilt ja im Grunde auch dann, wenn mein einziger oder einer von mehreren Gesellschaftern ausfällt. Und zwar auch entweder nachhaltig durch Tod oder eben, weil er eben längerfristig erkrankt ist. Und auch hier muss ich ja schauen, wie ich damit umgehe. Vielleicht können wir da nochmal einen kurzen Blick drauf werfen, was ich da gut gestalten kann, was sich da als Best Practice anbietet.
Andreas, du spielst ein bisschen auf das Thema Nachfolgegestaltung an. Tatsächlich wollen wir uns dazu kurz fassen und gerne auch auf die letzte Podcast-Folge von Taxiert verweisen. Da hat der Kollege Klaus Altendorf intensiv sich auch mit diesem Thema befasst. Dennoch, Andreas, hast du völlig recht, es ist einfach mit diesem Thema super eng verzahnt und deswegen gehören hier auch einige Hinweise hin. Wir bilden einfach mal ein kleines Beispiel. Wir haben den verheirateten Unternehmer, verheiratete Unternehmerin, zwei minderjährige Kinder, gut gehendes Unternehmen, aber kein Testament gemacht. So, jetzt verstirbt der Unternehmer. Was passiert eigentlich? Gesetzliche Erbfolge tritt ein. Dann haben wir einen Übergang zu 1/2 auf den Ehepartner und zu je 1/4 auf zwei minderjährige Kinder. Schon das kann in der Praxis zu einem Riesenproblem werden. Denn möchte ich wirklich zwei minderjährige Kinder als Gesellschafter haben, kann dann überhaupt immer das Elternteil vertreten? Das Elternteil, das auch Gesellschafterin ist, müssen gegebenenfalls Ergänzungspfleger bestellt werden. All diese Dinge möchte man auch nicht. Und da kann man eigentlich wirklich den Rat geben. Natürlich ist der beste Rat, sich intensiv mit so einer Nachfolgeplanung auseinanderzusetzen. Aber wenn ich das aktuell nicht möchte, stimmt eigentlich schon der Satz, besser ein kurzes Testament als keins. Es ist ja auch so, ich brauche nicht zwingend ein notarielles Testament. Es reicht, wenn ich ein Testament eigenhändig geschrieben und unterschrieben habe. Und wenn ich da dann einfach schon reinschreibe, zuerst mal erbt meine Ehefrau oder Ehefrau und Kinder erben, aber bezüglich der Kinder ordne ich Testamentsvollstreckung an, dann habe ich wirklich schon viel gewonnen.
Das ist ein sehr guter Hinweis. Zumal ich glaube, das ist ja gar nicht wichtig an der Stelle, dass das jetzt das Beste ist, was man sich vorstellen kann, dass das steuerlich optimiert ist etc. pp. Sondern das Entscheidende ist erstmal, dass ich für das Unternehmen eine Lösung finde, die praktikabel ist. Und du hast jetzt gerade den Fall gebildet, dass das der einzige Gesellschafter ist. Ich mache ja auch so viel Beratung für Startups und da ist immer der Fall, dass ich mit den Gründerinnen und Gründern auch diskutiere, was passiert denn, wenn einem von euch beiden oder einem von euch dreien was passiert. Der Fall ist nicht sehr wahrscheinlich, weil die alle jung sind und gesund und dynamisch. Aber wenn dieser ja auch gerade ungeplante Fall passiert, dann ist es eben wichtig, dass man möglicherweise eben gerade nicht mit den beiden minderjährigen Kindern des Gründers an einem Tisch sitzen möchte. Und deswegen muss man es regeln. Und da gilt genau das, was du gesagt hast. Da ist eine einfache, kurze, vielleicht nicht steuerlich optimale Lösung, aber für das Unternehmen jedenfalls besser als nichts zu haben.
Ja, absolut, weil ja auch gerade Startups auch von dem Know-how der Gesellschafter häufig leben. Und vielleicht noch als letzter abschließender Hinweis dazu, weil es auch damit zusammengehört und du, Andreas, es gerade schon so ein bisschen zwischen den Zeilen angesprochen hast. Was ich immer noch tun sollte, ist, wenn ich mich dazu entscheide, jedenfalls ein kurzes Testament zu machen, einmal kurz noch der Vollständigkeit halber einen Blick in den Gesellschaftsvertrag zu werfen, denn sonst kann wiederum die blöde Situation entstehen, dass mein Testament zwar schön und gut ist, aber nicht zum Gesellschaftsvertrag passt. Dass beispielsweise die Ehefrau nicht als zulässige nachfolgeberechtigte Person zugelassen ist und dann ist es schon wieder nichts wert. Deswegen in dem Fall kurz Gesellschaftsvertrag zur Hand nehmen, gegenchecken und dann hat man, glaube ich, fürs Erste praktikable Lösung.
Sehr guter Hinweis nochmal, das, was wir bei der geordneten langfristigen Unternehmensnachfolgeberatung ja ohnehin tun, dass das alles aufeinander abgestimmt ist etc. pp., so muss es sein. Aber hier reden wir ja gerade über diese Notfallgestaltung, also für einen Fall, der gerade nicht geplant ist, der gerade nicht geordnet übergeht in die nächste Generation. Und auch da muss es eben funktionieren.
Genau so ist es.
Ja, und vielleicht, wenn wir gerade schon uns ein bisschen vom Unternehmen wegbewegt haben, in Richtung der Gesellschafter oder des Gesellschafters, auch wenn das heute nicht unser Kernthema sein soll, gibt es noch Dinge, von denen du, Sebastian, sagen würdest, die sollte der Gesellschafter in seinem Privatbereich unbedingt geregelt haben, ganz unabhängig von Unternehmensnachfolgethemen?
Ja, also generell muss ich sagen, empfehle ich in dem Zusammenhang auch immer, und es gehört einfach dazu, nicht nur für den betrieblichen Bereich, sondern auch für den privaten Bereich, die nötigen Dokumente einfach da zu haben. Und dazu gehört für mich eine Patientenverfügung, dazu gehört für mich eine Betreuungsverfügung, eine Vorsorgevollmacht. Und das ist aber so ein emotionales und komplexes Thema auch, dem sollte eigentlich eine eigene Podcast-Folge gebühren. Dennoch an der Stelle vielleicht ein expliziter Hinweis und der geht auf die Vorsorgevollmacht. Wir hatten ja vorhin im Podcast das Thema Gesellschafterliste und da hatten wir auch schon gesagt, das kriege ich bestmöglich eigentlich eingefangen, wenn ich genauso eine Vorsorgevollmacht vorbereite. Die gilt auch für private Dinge, dass ich beispielsweise, dass der Bevollmächtigte Post öffnen darf und für mich einen Heimplatz abschließen darf, aber die gilt eben genauso, wenn ich es entsprechend anordne, für gesellschaftsrechtliche Dinge, so eben, dass der Bevollmächtigte für mich Gesellschafterrechte ausüben darf, der darf an Gesellschafterversammlungen teilnehmen, der darf Stimmrechte ausüben und der darf eben auch neue Geschäftsführer bestellen. Und das gehört dann eben so zum, sage ich mal, betrieblichen Notfallcheck, gehört das für mich auch dazu.
Und das ist ganz wichtig zu betonen nochmal, das ist Teil des betrieblichen Notfallplans auch, weil wenn meine Gesellschafterversammlung nicht mehr handlungsfähig ist, dann ist das eben auch sehr, sehr schädlich für das Unternehmen.
Absolut, ja.
Ja, vielen Dank, Sebastian. Andreas, ich glaube, wir sind mit dem Thema einmal rund. Wir haben sicherlich nicht jeden Aspekt in der gebotenen Tiefe besprochen, aber das, was wir uns für heute vorgenommen haben, glaube ich, haben wir einmal abgearbeitet.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema, was, ja, es ist ungeplant, deswegen tritt es eben gerade im Regelfall nicht ein. Aber wenn es eintritt, ist es eben so dramatisch, dass man auch darauf vorbereitet sein muss. Benno, was nimmst du mit, so als Detail vielleicht von heute?
Ja, also ganz viele Details, aber vor allen Dingen auch die Schlussfolgerung. Und Sebastian hat es eben prima gesagt, so wie die Brandschutztüren gekennzeichnet sind. Und wir da über einen Bestandteil des Risikomanagements sprechen. Dazu gehört eben auch das Thema, was passiert im Notfall, wenn der Geschäftsführer und oder Gesellschafter ausfällt. Und gerade im Mittelstand ist das vielleicht eines der existenziellsten Risiken, die man sich fürs Unternehmen vorstellen kann. Und genau wie überall die Ablaufpläne hängen, was passiert, wenn im Unternehmen ein Feuer ausbricht, glaube ich, muss klar sein, sollte klar sein, was passiert eigentlich, wenn dem geschäftsführenden Gesellschafter etwas passiert und zumindest die Schlüsselpersonen sowohl im privaten Bereich, auf der Gesellschafterebene, aber auch im Unternehmen sollten wirklich wissen, was dann zu tun ist und sollten eingeweiht sein und sollten auf den Fall vorbereitet sein, so schwierig das auch psychologisch sein mag. Andreas, wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich kann es nur unterstreichen und betonen und vielleicht es nochmal zusammenfassen, dass das genauso Teil eines gelungenen unternehmerischen Lebens ist, wie ein Produkt zu entwickeln und ein Unternehmen aufzubauen. Aber es gehört eben auch gerade dazu, es für eine schwierige Situation vorzubereiten. Und das ist eine schwierige Situation, wenn eben der Geschäftsführer ausfällt.
Ja, Sebastian, dann ganz herzlichen Dank dafür, dass du uns diese sehr tiefen Einblicke gegeben hast und auch ein bisschen aus der Praxis geplaudert hast. Ich glaube, da waren ein paar sehr wertvolle Hinweise mit dabei, die wir gerne mitnehmen und unsere Hörerinnen und Hörer hoffentlich auch.
Ja, wir haben heute mehrmals auf das Thema Handelsregister verwiesen. Seit 1. Januar ist auch ein weiteres Register noch unter uns sozusagen, nämlich für die Gesellschaften bürgerlichen Rechtes, für die BGB-Gesellschaften.
Und genau dazu gibt es heute den Tipp des Monats.
Der Praxistipp des Monats.
Am 1. Januar 2024 ist das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts, kurz MOPEC, in Kraft getreten. Vor allem das Recht der GbR wurde durch das MOPEC grundlegend überarbeitet. So wurde ein Gesellschaftsregister für die GbR eingerichtet. Lässt sich eine GbR in dieses Register eintragen, ist es ihr möglich, durch einen Registerauszug ihre Existenz, die Vertretungsbefugnis und den aktuellen Gesellschafterbestand im Rechtsverkehr nachzuweisen. Auch wenn der Eintrag ins Gesellschaftsregister freiwillig ist, kann er doch in einigen Fällen zwingend notwendig sein. So dürfen künftig nur noch im Gesellschaftsregister eingetragene GbRs auch in das Grundbuch oder als Gesellschafterin in die Gesellschafterliste einer GmbH bzw. in das Aktienregister einer AG eingetragen werden. Zudem kann nur eine eingetragene GbR als Gesellschafterin einer anderen Personengesellschaft in deren Register eingetragen werden. Änderungen im Gesellschafterkreis einer GbR, die derartige Rechte hält, sind künftig nur noch möglich, wenn die GbR in das Gesellschaftsregister eingetragen ist.
Das war der Praxistipp des Monats.
Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Wir dürfen dir, lieber Sebastian, nochmal ganz herzlich danken, dass du heute hier warst. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
Das kann ich nur zurückgeben. War richtig schön, bei euch gewesen zu sein.
Vielen Dank.
Das freut uns sehr. Wir würden uns freuen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Was genau wir in der nächsten Folge machen, verraten wir heute noch nicht. Wir verraten nur, es wird eine etwas besondere Folge werden. Und wenn Sie für die Zukunft Anregungen, Wünsche oder auch Kritik zu unserem Podcast äußern möchten, tun Sie das gerne über unsere E-Mail-Adresse taxiert@dhpg.de. Und weitere Informationen zum Thema der heutigen Folge finden Sie auch in den Shownotes zu unserem Podcast.
Ich freue mich aufs nächste Mal und
absolut.
Dann dürfen wir uns verabschieden für heute.
Auf Wiederhören.
Das war Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht. Verpassen Sie keine neue Episode. Einfach unseren Podcast abonnieren und Praxistipps zu Steuern und Recht erhalten.